have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das machen wir heute, indem wir Spiel 3 der NBA Finals ganz genau unter die Lupe nehmen. Die Denver Nuggets gewinnen in Miami mit 109-94, schnappen sich das dritte Spiel, führen jetzt wieder 2-1. Und wir sprechen über alles Mögliche rund um dieses Spiel, hauptsächlich über Nikola Jokic und Jamal Murray. Spoiler Alert. Und das tue ich, Lorenzo Ligresti, zusammen mit Julius Schubert. Julius, einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen an dich.
Es war, ähnlich wie Spiel 1, ein ziemlich deutliches Spiel diesmal, obwohl es dann gegen Ende doch nochmal so halb spannend wurde zumindest, nachdem die Heat eigentlich schon die Garbage Time eingeläutet hatten. Ich habe das Spiel gerade zusammen mit Jonathan Walker von Jeden Tag NBA live kommentiert über Playback. Vielen Dank für alle, die da reingeschalten haben. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr interessant. Und dann haben wir auch noch ein Wahnsinnsgame gesehen, zumindest in einigen Aspekten. Nikola Jokic, 32 Punkte, 21 Rebounds, 10 Assists. Ich hatte das gerade während dem Live-Kommentar mit Jonathan schon nachgeschaut bei Stathead und es ist tatsächlich das erste solche Game in NBA Finals History. 30, 20 und 10. Das gab es generell in Playoff History vor heute Nacht erst dreimal. Einmal Nikola Jokic selbst, 2021. Nee, viermal, Entschuldigung. Einmal Nikola Jokic selbst, 2021 gegen die Suns. Ein weiteres Mal Nikola Jokic gegen die Lakers am 16. Mai diesen Jahres. Da hatte er 34 Punkte, 14 Assists und 21 Rebounds. Und davor hatten Kareem Abdul-Jabbar und Wilt Chamberlain jeweils ein solches Game. Natürlich, Big Men holen in der Regel einfach nicht so viele Assists. Deswegen irgendwo auch logisch, dass es ein solches Spiel noch nicht so häufig gab. Ich habe dann aber mal geguckt, auch in Finals History, wenn man die Assists rausnimmt und einfach mal nur 30 und 20 sich anguckt, das kommt auch nicht so häufig vor. Da sind wir bei dem letzten solchen Game im Jahr 2004. Shaquille O'Neal in den Finals gegen Detroit. Davor Tim Duncan 2003, dann noch dreimal Shaq in den Jahren 2000 und 2001. Und dann sind wir bei 1970. Wilt Chamberlain und davor Bill Russell, Elgin Baylor. Chamberlain hat es einige Male, Bob Pettit und so weiter. In den 80ern gab es das nicht, in den 90ern gab es das nicht. In diesem Jahrtausend gab es auch erst fünfmal. Und jetzt eben Nikola Jokic und der haut eben noch 10 Assists dazu raus. Wahnsinn, auch Jamal Murray mit einem krassen Spiel. 34 Punkte, 10 Assists, 10 Rebounds. Das erste Mal in NBA History, dass Teammates jeweils ein 30-Plus-Punkte-Triple-Double holen. Und das nicht nur in den Finals oder in den Playoffs, sondern generell das erste solche Mal. Kam gerade im ESPN-Broadcast. Also, ich glaube, wir müssen mit dem Duo anfangen, wenn wir über dieses heutige Spiel sprechen. Jokic und Murray, Wahnsinns-Performance. Wie hast du das Spiel dieser beiden erlebt? Woran lag es, dass die im Prinzip heute machen konnten, was sie wollen?
Ich denke, was wir beobachten konnten heute, waren zwei individuelle Performances der beiden besten Spieler der Nuggets auf dem allerhöchsten Level, aber halt auch was, und das sagen wir immer und immer wieder, wenn wir über Teambuilding reden, wenn wir über Superstars reden, es geht nicht nur darum, Superstars im Team zu haben, sondern es geht darum, Superstars im Team zu haben, die miteinander harmonieren, die zusammen connecten, mit die man zusammen isolieren kann auf dem Parkett in Form des Two-Man-Games beispielsweise, und das ist was, was die Denver Nuggets heute Nacht gemacht haben. Man hat dieses Murray-Jokic-Two-Man-Game genommen und immer wieder gemelkt, sei es Jokic mit dem Ball in der Hand und Murray abseits davon und dann in irgendeiner Art und Weise das Two-Man-Game oder halt klassisch Pick-and-Roll, Murray mit dem Ball in der Hand und Jokic in irgendeiner Form als Screener. Und das hat fantastisch funktioniert. Miami hat nicht wirklich eine Antwort drauf gefunden. Und wie gesagt, wir reden da immer wieder drüber, die besten Teams haben Spieler, die miteinander harmonieren können und nicht halt diese klassische, was auch einige Teams haben, andere Teams haben, du bist dran, ich bin dran, Offensive, wo der andere der beiden Superstars halt dann zuschauen muss, während der andere dominiert. Das ist bei Denver nicht der Fall. Und was man da heute gemacht hat, hat fantastisch funktioniert. Beide auch sehr, sehr viel gespielt. Jokic 43 Minuten, Murray über 44 Minuten. Ja, kann man dann nicht meckern. Also wirklich wahnsinnig gut, die beiden heute.
Ja, und ansonsten die übergestellte Geschichte dieses Spiels ist so ein bisschen, dass die Miami Heat in der Offense überhaupt quasi nichts zustande gekriegt haben. Also die Nuggets beenden dieses Spiel mit einem Offensivrating von 119,8. Das ist leicht unter ihrem Schnitt bislang in den Playoffs. Und die Heat halt mit einem Offensivrating von 102,2. Also das sah teilweise schon echt übel aus. Vor allem am Korb. Die Heat haben heute 34,8% ihrer Versuche am Korb getroffen. Was ungefähr die Hälfte ist vom Ligaschnitt. Logischerweise nulltes Percentile. Und zwar, da könnten sie wahrscheinlich noch einige Prozente mehr haben und das nullte Percentile immer noch nicht verlassen. Das war schon ziemlich übel phasenweise, was Miami offensiv versucht hat. Ich finde, die Nuggets, ich hatte das gerade vor Beginn des Kommentars, vor Beginn des Spiels mit Jonathan gerade gesagt, mich würde interessieren, wie es aussehen würde, wenn die Nuggets versuchen, diese Geschichte, was die Heat defensiv gemacht haben, dass man versucht, Jokic zum Scorer zu machen, wie das aussehen würde, wenn die Nuggets das ein bisschen mehr bei Jimmy Butler versuchen. Etwas weniger aggressiv helfen, etwas weniger die Shooter verlassen und so weiter. Ich finde, das war heute kein radikal anderer Ansatz oder so, den wir gesehen haben von Denver. Aber ein wenig haben sie das schon gemacht, dass man nicht mehr ganz so aggressiv reingeholfen hat gegen die Drives von Jimmy Butler, der am Ende mit 28 Punkten nicht so schlecht aussah, aber eben auch 11 von 24 aus dem Feld. Bam Adebayo mit 22 Punkten, 17 Rebounds, sieht auf dem Papier ganz stark aus auf den ersten Blick, aber auch er mit 7 von 21 aus dem Feld. Und von den Miami-Rollenspielern kam halt wahnsinnig wenig. Max Strus und Gabe Vincent, wenn ich mir gerade den Boxscore anschaue, zusammen 3 von 17. Wo lagen für dich die Probleme der Miami-Offense heute? Was war es an anderer defensiver Ansatz von Denver, ein Stück weit zumindest, der dazu geführt hat? Oder glaubst du, es waren einfach nur die Shots nicht gemacht und ein schwarzer Tag offensiv?
Das muss ich mir noch mal in Ruhe ein zweites Mal anschauen, um da wirklich genau die Details zu beobachten. Aber es war jetzt für mich kein großartig neuer Ansatz, den die Nuggets gewählt haben. Man hat sich wieder darauf fokussiert, dass man den Korb beschützt. Du hast gerade die Quote angesprochen, dass Miami da so wenig am Korb getroffen hat. Heute lag auch wieder daran, dass Miami die Zone immer und immer wieder versucht hat, dass die Nuggets die Zone immer wieder versucht haben, so voll wie möglich zu machen. Es ist halt manchmal wirklich relativ einfach. Basketball, machst du deine Würfe, machst du sie nicht. Und die Heat haben heute 35 Dreier genommen und man hat 11 davon getroffen. Und es ist sehr, sehr schwer, ein Basketballspiel zu gewinnen, wenn du 31,4% deiner Würfe von Downtown triffst, während der Gegner offensiv relativ dominant ist. Von daher, das ist so ein bisschen der Schlüssel gewesen. Bam Adebayo hatte kein gutes Game. Er hatte zwei sehr, sehr gute offensive Spiele zum Beginn dieser Serie. Traf heute nur 7 seiner 21 aus dem Feld. Auch hier Miami hat die Zone sehr, sehr voll gemacht, hat ihm auch immer wieder den Weg zum Korb weggenommen, ähnliches mit Jimmy Butler, und dann bist du halt dann bei diesen Midrange-Würfen, dieser Floater-Region, was bei beiden dieser Spieler zu den ineffizienteren Würfen gehört, und von daher, das war so ein bisschen der Schlüssel, und halt auch, dass Denver sich immer wieder defensiv sortieren konnte. Man hat ein gutes offensives Spiel gemacht, viele Makes, und daraufhin kannst du dich halt defensiv ordnen im Halbfeld, das Spiel ist relativ langsam, und gerade in dieser zweiten Hälfte, wo es für die Nuggets wirklich besser lief, wo die Nuggets sehr diszipliniert gespielt haben, hatte Miami massive Probleme. Im ersten Durchgang sah das gut aus, was Miami auch offensiv gemacht hat, einen ähnlichen Ansatz, sehr, sehr viele empty side pick and rolls, sehr, sehr viele drive and kicks und dann halt einfach mehr Würfe gemacht als dann im zweiten Durchgang. Aber insgesamt, glaube ich, liegt Miamis schwache offensive Performance eher daran, dass sie selber unter ihren Möglichkeiten geblieben sind, als dass die Nuggets einen fantastischen Job gemacht haben. Ich will das jetzt auch nicht kleinreden, was Denver gemacht hat. Man hat wieder verschiedene Coverages rausgeholt. Man hat den Joker relativ gut verstecken können. Man hat sehr diszipliniert gespielt, sehr intensiv gespielt, sehr diszipliniert gespielt. Spieler wie Michael Porter Jr. haben mir besser gefallen am defensiven Ende als noch in den beiden bisherigen Spielen. Das war schon alles gut und schön, aber rechtfertigt trotzdem nicht in meinen Augen komplett, warum da bei Miami offensiv nicht so wirklich was zustande kam, Von daher würde ich da jetzt nicht überreagieren wollen. Treffen die Heat 40% statt 31%, dann sieht das, glaube ich, auch ein bisschen anders aus. Dann hat Byron nicht 7 von 21, sondern 12, 13 von 21 und Butler trifft über 50%. Und wie du auch gesagt hast, von den Rollenspielern kam gar nicht. Winston 2 von 10, Strews 1 von 7. Das ist dann natürlich relativ dünn. Also da würde ich jetzt nicht überreagieren wollen. Und ich denke, dass Miami im restlichen Verlauf dieser Serie alle Chancen hat, das Ding knapp zu halten. Und wie wir es ja auch schon gesagt haben, es war zwar deutlich, aber es war jetzt auch, gut, es waren zwischenzeitlich waren es über 20 Punkte, aber es war dann auch nochmal einstellig im vierten Viertel. Und so richtig durch war das Ding dann auch erst 2-3 Minuten vor Ende. Also, ja, würde ich jetzt nicht überreagieren wollen aus Miami-Sicht. Hier ist weiterhin alles drin.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube, es war heute für die Heat einfach ein sehr, sehr unglückliches Spiel, was die Offensive angeht, weil sowohl von Jimmy als auch von Bam effizienztechnisch zu wenig kam und dann eben noch die Spieler drumherum zu wenig gemacht haben, als dass man das irgendwie hätte ausgleichen können. Ironischerweise genau wie in Spiel 1. Die Heat treffen ihren Dreier nicht gut. Die Nuggets treffen ihn aber noch schlechter mit 27,8%. Haben auch heute nur 18 Dreier genommen. Du hast es gerade gesagt, die Heat waren bei 35, 11 davon getroffen. Bei den Nuggets waren es 5 von 18. Die Nuggets haben die Zone komplett dominiert heute. Das war richtig krass. Auch in Sachen Rebounding. Sie hatten eine überragende Offensiv-Rebound-Quote und haben insgesamt das Rebounding-Duell mit 65 zu 41 gewonnen. Und bei den Heat, ich hatte offensiv halt das Gefühl, und ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt daran lag, dass ich das live mitkommentiert habe und ein bisschen mehr auf die einzelnen Possessions geachtet habe, aber ich hatte das Gefühl auch insgesamt, dass die Heat offensiv ein Stück weit träger sind, wenn man das so sagen kann. Also sie haben häufig lange gebraucht, in ihre Actions zu kommen. Sie haben Off-Ball, hatte ich das Gefühl, weniger gelaufen als sonst und auch das dann irgendwie mit weniger Nachdruck. Sie hatten nur 4 Turnover im ganzen Spiel. Also das ist ja eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Aber irgendwie, klar, Hauptfaktor ist Shotmaking. Aber auch die Looks, die sie bekommen haben und der generelle Flow der Offense, den fand ich heute nicht so überzeugend wie noch in Spiel 2 sowieso, aber auch nicht so überzeugend wie in Spiel 1, das sie ja auch verloren hatten in einer ähnlichen Deutlichkeit im Sinne von, dass es lange ein relativ deutliches Game war, dann aber doch nochmal spannend wurde und jetzt kein Blowout oder so. Ich fand das heute offensiv das schlechteste Spiel von Miami in dieser Serie. Nicht nur was das Shot-Making betrifft, sondern auch was die Art und Weise, wie es zu diesen Würfen kam, betrifft.
Ja, es macht halt auch einen großen Unterschied, wie ich es ja schon gesagt habe, ob du mal und mal ja aufs Tempo drücken kannst, Tempo pushen kannst, muss da nicht unbedingt Fast-Break-Basketball sein, sondern generell nach eigenen Rebounds. Du hast die Rebound-Differenz gerade schon angesprochen. Je mehr Rebounds man sich da an den defensiven Brettern direkt holt, desto mehr kann man pushen, desto mehr kann man in der Early Offense spielen gegen eine Defense, die entweder nicht sortiert ist oder wo es Cross-Matches gibt, wo es direkt Matchups gibt, Mismatches gibt, früh im Angriff. Und all sowas haben wir halt heute nicht gesehen, weil die Nuggets viel getroffen haben, weil die Nuggets sehr viel an den offensiven Brettern unterwegs waren, was zu tun hatte damit, dass, glaube ich, die Nuggets den Fokus drauf gelegt haben, auf offensive Rebounds, dass man da wirklich versucht hat, an den offensiven Brettern aktiv zu werden, aber halt auch mit Miamis Defensivtaktik, gerade im zweiten Durchgang, wo wir auch gleich noch zukommen werden. Aber das ist so ein bisschen Faktoren, aber ich gebe dir recht, es war nicht mit der gewohnten Heat-Zielstrebigkeit, die wir gerade in Spiel 2 und eigentlich die gesamten Playoffs gesehen haben. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen.
Ganz kurzer Shoutout noch für Udonis Haslem, der die letzten 29 Sekunden dieses Spiels auf dem Feld stand und damit mit seinen 42 Jahren der älteste Spieler ist, der jemals in einem NBA Finals Game eingesetzt wurde. Das noch auf Seiten der Heat. Und ansonsten, wollen wir zu den Nuggets kommen, was die Offensive angeht. Gerne. Wir haben über Murray und Jokic schon gesprochen. Da kann man auch, glaube ich, gar nicht mehr viel dazu sagen. Das war einfach unfassbar.
Würde ich ja, gerne.
Ja, klar, du, dann gerne.
Ja, ich wollte da jetzt bei unserer Einleitung jetzt nicht schon zu krass irgendwie ins Detail gehen und direkt irgendwie einen Monolog starten. Aber es war schon sehr auffällig, dass die Nuggets nach einem Weg gesucht haben, wie man Jamal Murray irgendwie in diese Serie reinbekommt. Der hat jetzt keine schlechten ersten beiden Spiele gemacht, aber es war schon ein Unterschied zu der Serie davor gegen die Lakers, damit ich die ja auch direkt nochmal wieder erwähnen
17
kann.
17 Minuten 35 Aufnahmezeit hat es gebraucht.
Schneller, beim letzten Mal waren es 43 Minuten. Ich steigere mich. Nein, in der Serie gegen die Lakers davor war Murray ja absolut göttlich unterwegs und eigentlich auch die in den beiden Serien davor, auch in der Suns-Serie. Und in den ersten beiden Spielen war das nicht so wirklich der Fall. Er hat weniger Würfe genommen, er hatte diese Phasen nicht, teilweise über ganze Viertel, wo er ja komplett machen konnte, was er wollte, wo man den Heat einfach auch eine Menge Credit geben musste, dass man immer wieder diese Ballscreens geswitcht hat und zu ISOs gemacht hat. Und die Nuggets hatten 3 Tage Zeit, um sich jetzt Gedanken zu machen, wie kriegen wir es hin, dass hier nicht eine Joker-One-Man-Show wieder wird, sondern dass Jamal Murray wirklich offensiv seinen Rhythmus findet. Und man hat da sich eine Menge coolen Stuff einfallen lassen. Man hat wirklich den Fokus darauf gelegt, das Murray-Jokic-Two-Man-Game, wie ich es ja am Anfang dieser Folge gesagt habe, immer wieder zu melken. Aber auch nicht wirklich immer nur auf diese klassische Art und Weise. Man hat eine Menge Empty Side Pick and Rolls gelaufen, wo es dann dementsprechend schwerer war für die Heat, das einfach zu switchen, wo mehr Platz da war für die beiden. Man hat eine Menge Handoffs, wo der Joker direkt den Ball hatte. Murray bewegt sich, gerne auch geht abseits schon um irgendeinen Screen herum und bekommt dann den Ball, was quasi die Heat in den ersten beiden Spielen sehr viel gemacht haben, diese Handoffs. Da haben sie jetzt ein bisschen einen Taste ihrer eigenen Madison bekommen. Immer wieder das Jokic-Murray-Two-Man-Game auf einer der beiden Seiten, jetzt auch nicht am Top of the Key wie in den ersten beiden Spielen, sondern immer und immer wieder auf einer der beiden Seiten. Wir haben Double-Drag-Screens gesehen, die sich schwieriger switchen lassen als klassische Pick-and-Rolls. Wir haben immer wieder Actions gesehen, wo man wirklich Murray und Jokic isoliert hat auf einer der beiden Seiten. Es sah nach einem Post-Up aus von Jokic, was dann aber zu einem Pick-and-Roll wurde. Man hat was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass man die Locations der Ballscreens, dass man da sehr, sehr viel variiert hat und immer wieder auch es ist schwieriger, Ballscreens zu switchen, wenn diese innerhalb der Dreierlinie gestellt werden. Und das konnten wir immer wieder beobachten, dass Murray schon in Richtung Korb gegangen ist und dann von Jokic der Ballscreen kam, innerhalb der Dreierlinie. Also auch da die Location verändert worden. Wir haben Actions gehabt, wo Murray aus der Zone hochkommt, an den Ball kommt und Jokic quasi wie eine Art Downscreen ihm stellt, während er Murray dann quasi an den Ball kommt. Also super viel unterschiedlichen Stuff gemacht, der dann in der Folge dazu führte, dass Murray in seine Spots kam aus der Midrange, dass Murray immer wieder zum Korb kam, dass es schwer war für Miami zu switchen. Auf der anderen Seite, Drop Defense kannst du halt nicht spielen gegen Jamal Murray und Nikola Jokic, was dazu führte, dass die Heat im zweiten Durchgang deutlich, deutlich aggressiver verteidigt haben und wir immer wieder Traps gesehen haben, immer wieder eine High-Hatch-Defense gesehen haben und halt in der Folge gesehen haben, dass Bam Adebayo sehr weit weg vom Korb gezogen wurde, weil es einfach nicht so wirklich eine andere Möglichkeit für Miami gab. Und das hat in der Folge dazu geführt, dass die Nuggets weniger Dreier genommen haben, weil sie halt am Perimeter aggressiver verteidigt wurden und immer wieder zum Korb gekommen sind durch diese Überraschungssituation und weil halt der beste Rim-Protector der Heat so weit weg von einem Korb gezogen war und auch in der Folge dann, dass die sehr, sehr vielen offensiven Rebounds erklärt, weil wenn der beste Rebounder draußen an einer Dreierlinie verteidigt und der beste offensive Rebounder der Nuggets in Jokic dann hinter ihn gelangt und generell mehr Nuggets-Spieler innerhalb der Dreierlinie sind, als es Heat-Verteidiger sind, dann fällt es natürlich auch dementsprechend leichter, sich da die offensiven Rebounds zu schnappen, also hier dann auch die Kettenreaktion davon zu beobachten gewesen.
Ich hätte mir aus Denver-Sicht sogar gewünscht, dass man den Effekt noch ein bisschen mehr merkt, weil Jokic hatte, ich glaube, bevor er seinen ersten Dreier genommen hat, hatte er 2 Situationen, wo er eigentlich einen freien Dreier hatte und den aber dann doch nicht nimmt und dann doch das Closeout attackiert. Wenn er früher, also am Ende jetzt einen von 2 Dreiern, hat nur 2 Dreier genommen, wenn er in der ersten Halbzeit schon 1, 2 dieser Dreier trifft, könnte ich mir vorstellen, dass dieser Effekt dann nochmal stärker wird. Wir haben über das Team-Rebounding der Heat gesprochen, aber Bam Adebayo persönlich hatte ein sehr gutes Rebounding-Game mit 17, 11 davon defensiv. Vielleicht, wenn er schon früher noch mehr darüber nachdenken muss, inwiefern er Jokic hinter die Dreierlinie verfolgt in solchen Pick-and-Pop-Situationen. Also finde ich einen super Punkt von dir, dass die Nuggets genau das ausgenutzt haben. Ich glaube, man hätte es vielleicht sogar noch ein bisschen weiter treiben können.
Ja, auf jeden Fall. Das, wir sahen viel davon halt auch erst im zweiten Viertel und dann ganz speziell dann noch in der zweiten Halbzeit, wo die Nuggets sich diese Führung dann auch erspielt haben. Aber da muss man, ich glaube, Denver muss man da eine Menge Credit geben, dass man da die nötigen Adjustments gemacht hat und dass man die Offensive entsprechend umgestellt hat und ein bisschen weggegangen ist von diesen vielen Jokic-ISOs und Jokic-Post-Ups und generell Jokic am Ball, weil Jokic ist der beste Spieler von Denver. Da müssen wir jetzt hier nicht viel diskutieren. Das werden selbst die größten Jokic-Hater einsehen. Aber die Nuggets sind halt unschlagbar, wenn Jamal Murray offensiv traumhaft spielt, weil du weißt, was du von Jokic bekommst. Und du weißt, dass du selbst an einem Abend, wo Murray die meisten Versuche des Teams nimmt, du trotzdem, ne, in dem Fall eine All-Time-Great-Performance, aber dass du trotzdem ein krasses Jokic-Spiel bekommst, in jedem Spiel ein krasses Jokic-Game offensiv. Mhm. Aber wenn du halt auch noch eins von Murray bekommst, dann gewinnst du halt, dann verlierst du halt keine Spiele. Und ich finde diesen Ansatz cool, dass man die Priorität darauf setzt, dass Murray seinen Rhythmus findet und dass Murray in seine Spots kommt, weil es halt für ihn schwerer ist als für den Jokic. Und du einfach sagen kannst, okay, wir bekommen ja von Jokic wir bekommen unsere 30 Punkte, unsere effizienten 30 Punkte und unser Triple-Double bekommen wir von Jokic. Dann können wir uns auch darauf konzentrieren, dass Murray offensiv auch ein starkes Spiel hat. Und dann verlierst du halt nicht. Und ich denke, das hat man gemacht. Und es zeigt auch diese Vielseitigkeit, dass ein Team, was so sehr auch vom Dreier lebt wie die Nuggets, dass sie halt auch in Spielen, wo sie halt nur 18 Dreier nehmen und dann, um das Ganze noch zu krönen, auch nur 5 dieser 18 Dreier treffen, 28%, dass sie da halt trotzdem offensiv schwer aufzuhalten sind und dass es trotzdem läuft und dass man dann halt auch die Zone dominieren kann und die offensiven Bretter dominieren kann, zeigt, was Denver für eine vielseitige Truppe hat, dass es ein perfekt gecoachtes Team ist, auch am offensiven Ende mit Superstars. Und wenn man dann natürlich auch noch Performances der Rollenspieler bekommt, Gordon wieder, über den ich neulich ein Video gemacht habe, ein starkes Spiel gemacht, Christian Brown, fantastisches Spiel gemacht, man hat von Jeff Green wieder was bekommen, auch am offensiven Ende. Starkes Spiel von Denver, guten Plan gemacht, man hat die beiden Off-Days genutzt, um sich da was zu überlegen. Und Spieler haben das so umgesetzt und zeigt, warum die Nuggets nach wie vor favorisiert sind in diesen Finals. Ich denke von uns beiden und generell auch.
Ja. Über Christian Brown müssen wir auf jeden Fall gleich noch ausführlicher sprechen. Der hat nämlich wirklich ein fantastisches Spiel gemacht. Ganz kurz, ich war sehr verdutzt, als plötzlich Reggie Jackson auf dem Feld stand. Damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet, aber letztendlich blieb es bei nur einer Minute 23. Ja, Christian Brown, 19 Minuten, 15 Punkte, was, ich habe während des Spiels nachgeguckt, ziemlich nah dran ist an seinem Career High für den Rookie. Der hat nämlich 19 Mal gemacht in der Regular Season. Sein bisheriges Playoff High in der Saison waren 9. 7 seiner 8 Versuche aus dem Feld getroffen, 4 Rebounds geholt, 1 Assist, 1 Steal. Mit einer Wahnsinnsintensität. Eine Szene hat er Jimmy Butler dermaßen attackiert und per toughem Finish die Punkte gemacht.
Yes.
Nicht nur an sich ein Wahnsinnsspiel von diesem jungen Mann, sondern gerade an einem Tag, wo, wir haben es gerade angesprochen, Michael Porter Jr. und Kentavious Caldwell-Pope, KCP auch mit Foul Trouble early, der hatte 2 frühe Fouls und war dann früh auf der Bank. Aber generell die beiden zusammen 2 von 11 aus dem Feld. Also wirklich mal wieder von MPJ offensiv und heute aber auch von KCP. Beide quasi kein Faktor, nichts getroffen. Und in so einem Spiel, dass du dann in der Lage bist, Christian Brown und auch Jeff Green übrigens, der heute auch wieder 17 Minuten gespielt hat, dass du einfach diese Option hast, auf dem Flügel zu merken, okay, MPJ hat es heute nicht, KCP hat es heute nicht. Und dann jemanden zu haben wie Brown, der so abgeht, und den du dann länger als vielleicht sonst geplant auf dem Feld stehen hast. Das ist eine gewisse Tiefe, die die Nuggets einfach mitbringen. Auch wenn wir weiterhin nur von einer 8er, 9er Rotation sprechen. Aber wenn dann dieser 8. oder 9. Mann einfach auf dem Level dann performt mal in so einem Spiel, das kann wahnsinnig wichtig sein. Und das war's heute.
100%ig spricht für Denvers Teambuilding und wie man die Spieler da auch entwickelt bei den Nuggets. Christian Brown ist ein fantastischer Spieler und es sind klar, sicherlich seine 7 von 8 aus dem Feld und dass er da von der Bank die effiziente Scoring gibt. Aber er ist halt ein Energy-Guy. Der Typ spielt mit einem wahnsinnigen Feuer, mit einer wahnsinnigen Intensität. Macht sicherlich seine Fehler, ist alles andere als perfekt. Und gerade ja, ein so junger Spieler mit so wenig Erfahrung, da kannst du nicht erwarten, dass das immer alles genauso läuft. Aber er hat halt was, was du so nicht erlernen kannst. Und das ist halt wirklich dieser unglaubliche Motor. Und das hat einen großen, großen Einfluss auf alles, was die Nuggets machen, wenn er auf dem Parkett steht, auf seine Defensiv natürlich, diese Aktivität und immer wieder, dass er da stört, das, was Miami vorhat und dann natürlich im Umkehrschluss auch in der Offensive, in der Transition. Denver hat das in diesem Spiel auch wieder sehr gut gemacht, dass man immer wieder aufs Tempo drücken konnte, gerade in Hälfte 2. Aber auch da seine Aktivität abseits des Balls, dass er immer wieder zum Korb cuttet, dass er sich bewegt, dass er Off-Ball-Stuff macht, dass er wirklich auch bei den Rebounds aktiv ist. Er hat 4 Rebounds geholt heute. Er ist ein cooler, cooler, cooler Spieler, der, glaube ich, eine Menge Potenzial hat in der NBA und jemand ist, dessen Teams langfristig halt besser spielen werden, wenn er auf dem Parkett steht und die Eigenschaften und Skills, die er mitbringt und die Art und Weise, wie er spielt, damit verdient man sich Minuten in der NBA. Und ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis er halt, dass er in Denver ist, ist die Frage, aber dass er halt besser ist als der achte, neunte Mann einer Rotation, das ist, ich glaube, es ist kein Zufall, das ist kein One-Hit-Wonder. Der Typ wird entweder in Denver oder irgendwann woanders viele, viele Minuten bekommen. Und mit der Spielweise wird er auch noch lange viele, viele Minuten bekommen in der NBA. Und ist einfach ein geiler Typ, kann man nicht anders sagen.
So ist es. Und da muss man auch einfach mal den Hut ziehen vor dem Nuggets Front Office. Die dieses Jahr, Christian Brown war im Draft der 21. Pick, also Ende der zweiten Runde. Und generell, ich habe mir gerade bei Real GM mal die Draft-History der Nuggets ausspucken lassen. Wenn du dir die letzten Jahre anguckst, da ist kein einziger Bust oder so dabei. Das ist wirklich die Erstrunden-Picks. Dieses Jahr Christian Brown, letztes Jahr Bones Highland an 26, im Jahr davor Zeke Nnaji an 22, 2018 Michael Porter Jr. an 14. Wenn wir uns erinnern, wegen seiner Krankenakte war der ganz schön nach hinten gerutscht und man dachte zuerst, den Vertrag, den die Nuggets ihm dann gegeben haben nach ein paar Jahren in der Liga, ahnte man schon Böses und jetzt ist er aber, auch wenn er in den Finals bislang nicht gut performt, aber er ist ein wichtiger Bestandteil dieses vielleicht Titelteams. Gut, 2017 hat man Donovan Mitchell gedraftet und dann sofort nach Utah getradet. Das wird man vielleicht rückblickend ein bisschen bereuen. 2016 Jamal Murray selbst gedraftet. 2016 mit einem, sie hatten 3 Erstrunden-Picks anscheinend 2016. Die anderen waren Juancho Hernan Gomez und Malik Beasley, die auch noch gute Rotationsspieler in der NBA sind bislang. Der letzte First-Round-Bust war wahrscheinlich 2015 Emmanuel Mudiay, den man mit dem 7. Pick geholt hat. Und dann kommen wir noch zu den Zweitrunden mit Monte Morris, Vlatko Čanča und natürlich Nikola Jokic 2014 in der zweiten Runde. Das ist ein riesiger Teil dieses Erfolgs, den die Denver Nuggets jetzt dann vielleicht mit einer NBA Championship oder zumindest mal mit diesem Finals-Auftritt krönen können. Sie haben große Teile dieses Teams, unter anderem die Big Three, selbst zusammen gedraftet und das verdient allergrößten Respekt.
100% und das Lob muss sich dann aber auch durch alle Teile der Organisation ziehen. Es ist das Scouting Department, das diese Spieler entdeckt, die Front Office, was an diese Spieler glaubt im Endeffekt und die mit Verträgen ausstattet, wie die Spieler dort entwickelt werden und dann aber natürlich nicht zuletzt auch, dass der Coaching Staff um Michael Malone dann auch einem Spieler wie Christian Brown das Vertrauen ausspricht und das Vertrauen gibt in so einem Spiel. Ich meine, wir reden hier über Spiel 3 der freaking NBA Finals. In so einem Spiel dann halt auch 19 Minuten auf dem Parkett zu stehen. Das ist einfach, und das zeigt sich einfach komplett bei diesem Denver-Team, dass da alle an einem Strang ziehen, dass diese Next-Man-Up-Mentalität, die Identität dieser Truppe, was sich da über Jahre hinweg aufgebaut hat in Denver, ist absolut beeindruckend. Und wir denken vielleicht nicht sofort an die Nuggets, wenn wir über die großen Vorzeigeorganisationen der NBA reden, über die Warriors und Spurs und wen auch immer. Aber Denver, da wird auf allen Leveln top gearbeitet. Und diese Konstanz und die ganze Struktur dort, das ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Die stehen nicht ohne Grund in NBA Finals und sind nicht ohne Grund jetzt nur noch 2 Siege weg von der Championship und das hat seine Gründe und das ist sehr beeindruckend.
Ja, an der Stelle die höchst verdienten Blumen für die Denver Nuggets Organization, die ja wirklich jetzt diesen Erfolg, den sie dieses Jahr feiern, über Jahre hinweg aufgebaut hat und jetzt dann 2 Siege entfernt sind von der ersten NBA Championship der Franchise-Geschichte. Und ja, vielleicht ein kleiner Ausblick jetzt an der Stelle noch. Ich glaube, heute die Folge wird ein bisschen knackiger. Da ist auch noch der liebe Kollege Jonathan nicht böse. An der Stelle der Hinweis, ich werde gleich noch bei Jonathan jeden Tag NBA im Podcast zu Gast sein und dann auch das Spiel analysieren. Also wenn euch noch nicht gereicht hat, was wir hier so erzählt haben, dann hört da auch gerne noch rein. Der wartet nämlich, der schaut mit den Hufen für unsere Aufnahme. Aber ich glaube, das Spiel heute, das hat auch einfach nicht so viel hergegeben. Es war die großen Geschichten. Es war am Ende dann, auch wenn es nochmal spannend wurde, eine mehr oder weniger deutliche Angelegenheit. Die Nuggets schnappen sich den Heimvorteil direkt zurück nach der Niederlage in Spiel 2. Und jetzt in Spiel 4 Miami schon wieder mehr oder weniger mit dem Rücken zur Wand. Weil mit einem 1-3 Rückstand möchtest du natürlich nicht in ein Spiel 5 in Denver gehen müssen. Also wir haben drüber geredet, die Nuggets haben die Zone dominiert. Klar, Murray und Jokic mit ihrer individuellen Brillanz, das wirst du, ich bin mir sicher, die Heat werden sich was einfallen lassen, wie man vielleicht im nächsten Spiel Jamal Murray wieder besser in den Griff kriegt. Aber diese individuelle Ebene, die kannst du nur ein Stück weit verteidigen. Aber die Geschichte, dass die Nuggets die Zone so sehr dominiert haben, das Rebounding-Duell so sehr gewonnen haben, das sind Dinge, wo man davon ausgehen kann, dass Spo wiederum Adjustments findet. Was erwartest du dir von diesem vierten Spiel? Das ja tatsächlich, nur eine Nachtpause haben wir dieses Mal. Freitag auf Samstag wird das vierte Spiel stattfinden.
Wir sind jetzt in meinen Augen an einem Punkt in der Serie, wo ich nicht mehr so wirklich 100% sehe, welche offensichtlichen Adjustments es gibt. So, Denver hatte die taktische, strategische Oberhand nach Spiel 1. Miami hatte sie nach Spiel 2. Denver hat sich zurückgeholt. Jetzt in Spiel 3. Wir haben in unserer Preview drüber geredet, dass es nur begrenzt Dinge gibt, die Eric Spoelstra machen kann und dass er wahrscheinlich irgendwann, dass wir an einem Punkt kommen, Denver ist besser. Denver ist das bessere Team. Denver ist besser als Miami. So, ich denke, darüber lässt sich nicht viel streiten. Wir haben beide, du hast Nuggets in 5 gesagt, ich habe Nuggets in 6 gesagt, Denver ist besser. Was wir in unserer Preview allerdings gesagt haben, war, dass Eric Spoelstra der beste Head Coach der NBA ist und dass wenn einer Mittel und Wege findet, die Heat in diese Serie reinzubringen und dass die Heat in dieser Serie wirklich mitzureden haben, dann ist es Spo. Was wir allerdings auch gesagt haben, ist, dass es eventuell irgendwann diesen Punkt gibt, wo wir als Leute, die nicht wirklich viel Ahnung haben vom Basketball im Großen und Ganzen, verglichen mit jemandem wie Spo, wo wir nicht wissen, was da jetzt noch so großartig zu machen ist. In meiner Meinung sind wir jetzt an diesem Punkt. Ich möchte jetzt hier nicht komplett alles schwarz malen und sagen, die Heat hat einen Heimvorteil für heute, jetzt haben die Nuggets den Heimvorteil, es ist alles in der Reihe. Die Nuggets hatten 2 Heimspiele, Miami 1, es steht 2-1 für Denver, es ist alles gut. So, die Serie ist noch lange nicht verloren, das will ich jetzt überhaupt nicht, da will ich überhaupt nichts so tun. Allerdings sehe ich die offensichtlichen Adjustments nicht. Wir haben es heute wieder gesehen, dass die Nuggets haben alles richtig gemacht. Die Nuggets haben, wie gesagt, Mittel und Wege finden, Murray ins Spiel zu bekommen. Man hat von Jokic die Performance bekommen erneut. Man hat die Zone-Defense, darüber haben wir jetzt noch gar nicht so viel geredet, aber das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Man hat die Zone-Defense geknackt. Heute mit mehreren coolen Werkzeugen, auf sehr viele verschiedene coole Arten und Weisen. Also auch das, was, wo ich im Verlaufe der Serie nicht so wirklich weiß, wie viel Zone Miami da jetzt noch spielen kann. Weil wenn du die einmal knackst, so richtig, so cool wie Denver das heute auch gemacht hat, dann weiß ich nicht, ob es da noch einen Weg zurück gibt für Miami. Kann sein, dass wir in Spiel 4 irgendetwas sehen, was keiner auf dem Schirm hatte und Spo zaubert sich da noch ein Ass aus dem Ärmel und packt da was aus. Das würde mich auch nicht überraschen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass diese Serie jetzt durch ist. Miami wird hier nicht untergehen ohne einen richtigen Kampf. Aber es wird nicht einfach. Es wird wirklich nicht einfach. Wir können jetzt nicht sagen, okay, wenn Miami einfach in Spiel 4 die Würfe wieder trifft, dann wird das schon laufen. Ich denke, das hätte nicht sehr viel mit der Realität zu tun. So einfach ist es leider nicht. Es ist ein Anfang, dass die Heat einfach besser treffen. Aber man muss offensiv wie defensiv da jetzt aus taktischer, strategischer Sicht Adjustments finden. Und ich glaube, das wird sehr, sehr schwer. Und die Ausgangslage ist schwieriger als nach Spiel 1, nach der ersten Niederlage. Weil nach Spiel 1 war einfach der Pool aus Adjustments, die möglich sind, war einfach größer und der wird kleiner und ich glaube, dass der im Weiterverlauf der Serie immer und immer und immer kleiner wird. Je mehr Zaubertricks Bo auspackt, auf die Nuggets dann aber Antworten immer und immer wieder haben, weil sie besser sind, es werden halt weniger und weniger Zaubertricks, die Bo halt zur Verfügung hat und die er auspacken kann. Und es sind jetzt nach Spiel 3 schon in meinen Augen deutlich weniger als nach Spiel 1 und nach Spiel 2 waren. Von daher, das wird jetzt nicht einfach für Miami. Aber durch ist hier noch überhaupt nichts. Oder?
Sehe ich genauso, klar. Also es wäre töricht, diesen Heat, nachdem wir gesehen haben, was sie in diesen Playoffs alles zustande gebracht haben, against the odds, obwohl sie das schlechtere Team waren auf dem Papier, obwohl sie zurücklagen und so weiter. Das wäre einfach falsch, sie jetzt hier abzuschreiben, nur weil sie mit 1-2 hinten liegen. Aber wie gesagt, dieses Spiel 4 wird für Miami wahnsinnig wichtig sein, wenn man das verliert. Ich glaube, das ist dann so eine Art Vorentscheidung, weil ich glaube nicht, dass Denver 3 Spiele in Folge verliert, 2 davon zu Hause, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber wenn man jetzt Spiel 4 gewinnt und es geht mit 2-2 zurück nach Denver, wie du gerade gesagt hast, dann ist alles in der Reihe. Dann haben wir das erwartete oder das zu erwartende Ergebnis in Sachen Heimvorteil nach 4 Spielen. Und dann ist alles drin. Und wir warten ja immer noch auf die Jimmy Butler, Himi Butler Explosion. Auch das kann man nicht ausschließen, dass die noch kommen wird und dann oder dass es erneut ein so heißes Game wird von jenseits der Dreierlinie wie Spiel 2. Dementsprechend alles noch drin. Wir gehen mit Spannung in die weiteren Finals und dementsprechend werden wir uns am Samstagmorgen wieder hören mit der Analyse zu Spiel 4.
Auf jeden Fall. Lass uns wieder tippen. Lass uns
ach so,
wieder
gerne.
Tippen. Was denkst du?
Ich glaube, die Nuggets machen es. Und es geht mit 3-1 ich zurück auch nach Denver. Und ja, dementsprechend glaube ich, und deswegen fühle ich mich auch mit meinem Nuggets in 5-Tipp gerade ganz gut. Ich vermute, dann wird's. Also sollte es mit 3-1 zurück nach Denver gehen, dann glaube ich, machen sie es auch. Dann bringen sie es zu Ende im Spiel 5.
Sehe ich anders.
Echt?
Cool. Aber es ist ja gut, wenn wir uns beide gut fühlen, ja, mit unseren Picks.
So ist es.
Ja, nee. Ich denke, das wird in 6 enden. Aber 5 ist natürlich genauso realistisch. Von daher dürfte noch spannend werden.
Gut, mein Lieber. Ich hüpfe rüber zu Jonathan. Und danach zum Elfmeter-Turnier des SV Heselwang. Also, liebe Leute, drückt mir die Daumen. Wir peilen den Titel an. Aber ansonsten, für diejenigen unter euch, die morgen Feiertag haben, genießt den freien Tag. Schlaft schön aus nach der NBA-Nacht. Für diejenigen, die es nicht haben, schlaft eventuell trotzdem aus, wenn ihr NBA-YouTuber seid. Und sonst, ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Nacht, mein Lieber. Hol dir eine Mütze,
danke,
Schlaf,
dir, Bro.
Und wir hören uns am...
Was soll ich mir
holen? Hol dir eine Mütze, Schlaf. Kennst du es nicht?
Eine Mütze,
eine
Schlaf?
Eine gute Mütze, Schlaf? Nie gehört. Okay, das sagt man so. Das ist aber auch kein schwäbisches Ding, glaube ich. Das ist ein allgemeines. Naja.
Okay. Mach ich, Alter.
Mach das.
Dann hol ich jetzt einfach mal eine Mütze,
Leute, Schlaf, wir hören uns am Samstagmorgen wieder nach Spiel 4. Dann werden wir noch mal ein Stück schlauer sein, was diese Finals angeht. Und bis dahin, vielen, vielen Dank. Ciao.
Ciao.